Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 116.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Heute steht diese Ausgabe der Windkante ganz im Zeichen des Giro d'Italias. Was bringen eigentlich die vielen Stunden Live-Übertragung der ersten Grand Tour des Jahres? Wundervolle Postkartenbilder und viele Stunden Fernsehübertragung aus Italien machen oft Lust auf Urlaub. Aber merken das auch die Gastronomen und Hoteliers? Wir sprechen mit Roland Clara, ehemaliger italienischer Skilangläufer im Weltcup. Heute führt er das Familienunternehmen und begrüßt in Reichach, unweit vom Bruneck, Gäste im Hotel Clara. Außerdem schauen wir mit Carsten Miegels, Rolf Aldag und Bernie Eisel auf die ersten Tage des Giro d'Italia 2022. Die 105. Ausgabe der Italien-Rundfahrt. Zunächst aber zum Giro und den Auswirkungen auf den Tourismus. Es ist eine Mammutaufgabe für alle, für die Fahrer, die 3 Wochen lang durch Italien fahren, um den Giro d'Italia zu bestreiten, für die Veranstalter, die von Ungarn über Sizilien auf das italienische Festland auch mit einer Menge Logistik zu tun haben und für die Kameraleute in den Helikoptern und Motorrädern, die wunderschöne Bilder in die Wohnstuben liefern. Die touristische Vermarktung von Radrennen gehört heutzutage ganz einfach dazu. Roland Clara ist ehemaliger Skilangläufer, der für Italien im Weltcup gestartet war. Heute führt er ein Familienunternehmen, das B&B Boutique Hotel Clara in Reichach in Südtirol, ein 3-Sterne-Superieur-Hotel, das Zimmer und Apartments hat. Roland, 3 Wochen Giro d'Italia mit Postkartenbildern und 5 bis 6 Stunden Live-Übertragungen bei Eurosport und GCM Plus. Wie wichtig ist der Giro für die Tourismuswerbung?
Der Giro d'Italia ist für uns sehr wichtig. Also Südtirol ist ja ein schönes Land. Wir haben auch sehr viele schöne Berge, schöne Seen, Wasserfälle. Also für Naturliebhaber ist jede Menge dabei. Die Bilder, die beim Giro d'Italia ausgestrahlt werden, wir hoffen dann, wenn sie bei uns vorbeikommen, natürlich auf schönes Wetter, dass sie uns vom besten Licht zeigen. Also die Bilder, die da ausgestrahlt worden sind, sollten eigentlich für manche vielleicht ein bisschen Lust auf Urlaub machen. Also jene, die schon mal bei uns in Südtirol hier waren, die kennen sich hier aus, die wissen, was wir alles bieten können. Und vielleicht ein oder andere Gast, der Südtirol vielleicht noch nicht so kennt, der wird durch die Fernsehbilder vielleicht animiert, mal zu uns zu kommen.
Wie ist das denn so aus der Vergangenheit der letzten Jahre? Setzt ihr euch denn dann auch mal mit dem zum Beispiel regionalen Tourismusverband zusammen und analysiert auch mal Zahlen, was jetzt zum Beispiel diese Fernsehübertragungen gebracht haben? Sprecht ihr da auch drüber?
Also die Zahlen von den Fernsehübertragungen werden bei uns in den Zeitungen veröffentlicht. Jetzt im regionalen Tourismusverband sprechen wir eigentlich weniger über die Zahlen von den Fernsehzuschauern. Das ist mehr, wird das durch die Provinz Südtirol publik gemacht, durch die Zeitungen viel mehr.
Jetzt waren ja 2 Corona-Jahre dazwischen, aber merkt man denn generell einen Unterschied in den Jahren? Hattet ihr zum Beispiel auch mal ein richtig starkes Giro-Jahr gehabt, wo man das gemerkt hat, dass die Rundfahrt einfach durch Südtirol gefahren ist?
Eigentlich weniger. Die Rundfahrt, die kommt bei uns vorbei und die ist auch ganz schnell wieder weg. Was wir in den letzten Jahren stark merken, das ist der Tourismus, jene Gäste, die mit dem Fahrrad zu uns kommen. Bis vor 5, 6 Jahren gab es das eigentlich sehr wenig. Wenn ich da an der Rezeption saß, also ich mache ja das Tagesprogramm für meine Gäste, das mache alles ich. Sie sagen mir nur, wo sie hingehen möchten, ob sie in die Berge gehen möchten, ob Kinder dabei sind, ob es was Adrenalinisches sein darf. Also wir haben ja jede Menge zu bieten und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Was bis vor 4, 5 Jahren weniger war, das waren Gäste mit Fahrrädern. In den letzten Jahren jedoch kamen immer mehr Gäste mit dem Rennrad zu uns, mit dem Mountainbike, jetzt auch mit dem Downhillbike. Wir haben jede Menge asphaltierte Fahrradwege, dann jede Menge Trails für die Mountainbike-Fahrer und so Forstwege, wo man zu den über 100 Alpenhütten fahren kann. Jetzt haben wir auch 3 Downhill-Parcours direkt vor der Haustür am Kronplatz. Und mittlerweile haben wir als Hotelier uns natürlich auch diese Tendenz angepasst. Und ich habe jetzt hier im Haus ein großes Fahrraddepot mit 8 Ladesäulen für E-Bikes. Und ich denke mir, dass vielleicht durch die Bilder von Giro der eine oder andere sieht, okay, das dieses Gebiet gefällt mir, ich möchte mal in den Dolomiten, ich möchte mal zu den Gletschern Tirol de la Hauptkamm. Ich habe gesehen, dass die vom Giro dort vorbeifahren, da kann man sicher gut Radfahren, und dass die dann wirklich das Fahrrad zu uns mit in den Urlaub nehmen.
Zu den Gästen, die mit dem Fahrrad zu euch kommen, um Urlaub zu machen, komme ich gleich nochmal. Ich komme nochmal ganz kurz zurück. Jetzt sagen wir mal, so eine Giro-Etappe, die würde jetzt mal wieder durch Bruneck, Reischach und so weiter führen. Da kommen ja auch Tagestouristen. Die kommen, um sich das Radrennen anzuschauen. Die bleiben dann da vielleicht, um nochmal lecker essen zu gehen und einen Wein zu trinken. Merkt man das auch? Sind diese Leute vielleicht sogar finanzkräftiger als die Leute, die sagen, Mensch, ich habe das jetzt am Fernsehen gesehen, im Spätsommer könnte ich mir vorstellen, da mal eine Woche zu verbringen.
Genau, das ist das eigentliche Hauptaugenmerk. Die Gäste kommen bei uns vorbei, die bleiben vielleicht eine Nacht oder zwei Nächte, weil eben die Giro-Etappe durch das Bustertal fährt. Die sehen die Gegend und die haben ja nicht nur viele schöne Berge und eine tolle Landschaft. Die haben, was man bei uns auch sehr gut kann, das ist Essen. Also wir haben ein sehr gutes Restaurant, Almhütten, da findet man für jeden Geschmack wirklich super Mittag- und Abendessen, und das wissen die Gäste auch zu schätzen, weil gutes Essen gehört zum Urlaub einfach dazu, und die sind mal ein, zwei Tage hier, und dann ist es schon einige Male vorgekommen, es ist ja nicht nur der Giro d'Italia, es ist auch die Transalp und verschiedene andere Radveranstaltungen, die hier bei uns stattfinden, die sind mal kurz hier wegen der Radveranstaltung, kommen aber dann an einem späteren Zeitpunkt wieder, um dann wirklich eine Woche oder 10 Tage Urlaub zu machen, und die haben dann auch das Fahrrad mit.
Dann sind diese Fahrradtouristen eigentlich animiert durch diese Radrennen. Es ist ja nicht nur der Giro d'Italia, Tour of the Alps zum Beispiel. Merkt ihr auch, dass ihr einen Vorteil in Südtirol habt, dass der Giro d'Italia bedingt dadurch, dass man nun mal jetzt auch mal die Berge braucht, um Entscheidungen herbeizuführen, regelmäßig vorbeikommt, im Gegensatz zu anderen Regionen innerhalb Italiens?
Ja, ich denke, die Dolomitenpässe und viele andere Pässe sind natürlich sehr beliebt, nicht nur beim Giro d'Italia, auch bei den Radsportfans. Entscheidungen führen die Pässe natürlich herbei, und ich denke mir, dass Südtirol eigentlich eine gute und gern gesehener Austragungsort für den Giro d'Italia ist. Südtirol ist natürlich animiert, dass der Giro d'Italia zu uns kommt, nicht zuletzt wegen den Fernsehbildern, dann auch wegen den neuen Gästen. Und so denke ich mir, dass es den Giro-Teilnehmern bei uns eigentlich recht gut gefällt.
Jetzt mag das vielleicht ein bisschen schizophren klingen, was ich sage, aber hat vielleicht nicht sogar die Corona-Krise genau das bewirkt, dass der Radtourismus-Boom erst ausgelöst worden ist, denn wir haben auch gehört, während der Corona-Krise, während des Lockdowns haben die Leute nach Alternativen gesucht, im Sportverein konnte man nicht mehr, also haben sich viele ein Fahrrad gekauft und sind damit unterwegs, sind da vielleicht aber zu passionierten Fahrradfahrern geworden, die jetzt eben auch diesen Urlaub ausnutzen. Also könnte man sogar sagen, dass man an der Stelle einen Vorteil aus der Corona-Krise gezogen hat?
Das könnte gut sein, Marc. Also ich sehe es nur bei uns hier, hat jetzt jeder fast ein neues Fahrrad. Ein Fahrrad zu kaufen ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Fahrradhändler selbst fast keine Fahrräder mehr haben. Und jeder fährt jetzt, oder viele fahren jetzt seit einem Jahr oder zwei mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und das ist sicher auch Corona-bedingt, weil man sonst nichts machen konnte. Dann haben sich viele nicht nur ein Fahrrad, sondern auch eine Langlaufausrüstung, eine Skitourenausrüstung gekauft. Das Fahrrad bei uns, generell bei uns in Südtirol, schon seit einigen Jahren ist das große Schlagwort die Nachhaltigkeit. Und das Land Südtirol investiert viel in die Nachhaltigkeit. Und auch wir Hoteliere und die gesamte Bevölkerung ist bemüht, nachhaltig zu leben, und Tourismus und Sport gehört irgendwie zusammen, und wenn man jetzt den Gast animiert, komm mit dem Fahrrad zu uns. Ganz viel kannst du mit dem Fahrrad erreichen. Wir haben viele ausgebaute, ausgeschilderte Fahrradwege. Du kannst mit dem Bus, du brauchst das Auto im Urlaub gar nicht benutzen. Ich denke mir, das ist so ein bisschen die Zukunft, und wir sind stark motiviert, dort ein bisschen Vorreiter zu sein. Und das Fahrrad gehört im Thema Nachhaltigkeit halt einfach dazu.
Jetzt hast du vorhin schon einmal die Dinge genannt, die man bei euch in der Umgebung machen kann mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike oder auch anderen Möglichkeiten. Du sprichst gerade von der Zukunft. Abgesehen von den Dingen, die schon realisiert worden sind, an Streckennetz zum Beispiel, gibt es da schon Pläne, die jetzt noch nicht realisiert sind, aber dann demnächst werden?
Da gibt es Pläne. Ich hatte gerade gestern eine Sitzung. Ich bin ein bisschen involviert. Gut, das ist jetzt ein großes Wort, aber es gibt derzeit schon Pläne und das sind sehr, sehr viele Kilometer asphaltierte Fahrradwege oben und da kann man wirklich einen gesamten Urlaub mit dem Rennrad verbringen. Noch viel mehr Kilometer haben wir ausgeschilderte, bestens präparierte Forstwege und die, da kann man bis auf den, fast auf den Berg mit dem Mountainbike oder mit der E-Bike rauffahren. Und ein großer Vorteil hierbei ist auch, dass wir extrem viele bewirtete Almhütten haben. Also hier in der Gegend sind es über 100 verschiedene bewirtete Almhütten, die mit dem Fahrrad erreichbar sind. Und die meisten Almhütten haben jetzt auch Ladestationen für das E-Bike. Das heißt, wenn jemand jetzt eine längere Tour machen möchte, dann kann er während dem Mittagessen sein E-Bike aufladen und kann danach weiterfahren. Neu seit einigen Jahren sind die Downhill-Parcours, die wir am Kronplatz haben. Der Kronplatz ist ein Winterskigebiet und der hat natürlich nach neuen Alternativen für die Sommerauslastung gesucht. Und da kam eben dieses Downhill-Thema zum Vorschein und der hat jetzt drei aber richtig tolle Downhill-Parcours und das wird vor allem von den Jungen sehr, sehr gut angenommen.
Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dir. Du warst ja einer der weltbesten Skilangläufer. Zu deiner aktiven Karriere Skilanglauf und Radsport sind ja seelenverwandte Sportarten. Das merken wir aktuell zum Beispiel an Marie-Helene Fossesholm aus Norwegen, die auch in der Nationalmannschaft der Mountainbiker ist. Johannes Hösflot Klebos Kontakt zu Uno X. Oder dem spanischen Skilangläufer Mati del Vico Arco. Der ist jetzt Radprofi bei Joan Hopper und Joni Giocattoli. Die Liste, die ließ sich ja jetzt endlos weiterführen. Welche Verbindungen hast du zum Radsport?
Ich war ganz ehrlich gesagt nie richtig ein starker Radfahrer. Das Radfahren hat bei mir zum Training dazugehört. Es ist eine der besten Mittel, um wirklich lange Einheiten absolvieren zu können. Mit dem Fahrrad kann man 4, 5, 6 Stunden unterwegs sein. Das sind einfach Basiseinheiten für die Ausdauer. Das wird mit anderen Sportarten schwierig, weil 3, 4 Stunden laufen, das ist dann zu anstrengend, zu dramatisch und da ist das Fahrrad eigentlich ideal. Wenn wir so mit der Mannschaft Radtouren gemacht haben, war ich beim Start schon fast ein bisschen nervös, weil ich genau wusste, der als erster in Krise geht, das bin ich. Und von dem her war ich einer der Schwächeren. Jetzt natürlich, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs war mit dem Fahrrad, dann war ich vielleicht ein bisschen besser. Aber in der Mannschaft intern waren viel stärkere Radfahrer als ich. Ich weiß aber, dass viele Langläufer extrem stark auf dem Fahrrad sind. Olainer Bjørndal als Biathlet wollte ja auch mal Weltmeister werden im Mountainbike. Und das war nicht mal so aus der Luft gegriffen, weil er als Biathlet macht ja auch Langlauf als Biathlet, war wirklich ein extrem starker Radfahrer. Von dem her, es gehört als Langläufer zum Training mit dazu, aber nicht, aber nur wenige, das sagt man, nur einige Langläufer sind dann auch richtig gut auf dem Fahrrad.
Jetzt beginnt ja bei euch demnächst die Saison. Die ersten Gäste kündigen sich mittlerweile schon an. Wie sieht das denn generell in diesem Jahr wieder mit den Buchungszahlen aus? Merkt man, dass die Leute nach den Corona-Jahren wieder raus wollen?
Die Buchungslage, wie es früher war, da haben die Gäste sehr frühzeitig gebucht. Jetzt ist der Buchungstermin etwas später, das heißt so circa einen Monat, eineinhalb Monate vor Anreise rufen die Gäste meistens an und buchen. Wir sind ja relativ neu. Also uns gibt es ja erst seit 4 Jahren und mittlerweile bin ich ganz stolz auf meine Stammgäste. Ich habe jetzt meine ersten Gäste, die jedes Jahr zu uns kommen und das hilft natürlich weiter. Vor allem in Jahren wie diesen, wo die gesamte Situation ein bisschen unsicher ist, weiß ich genau, diese Anzahl an Personen habe ich, weil die kommen immer wieder gerne zu mir. Und es werden immer mehr und von dem her, wir hatten jetzt einen tollen Winter, wir hatten letztes Jahr einen tollen Sommer. Davor waren wir ein Jahr Corona-bedingt geschlossen und davor gab es uns noch nicht. Also ich habe noch ziemlich wenig Erfahrung, aber ich freue mich schon auf die ersten Gäste. Und wie gesagt, mir macht es riesig Spaß. Ich komme ja aus einem komplett anderen Ambiente, dem sportlichen Bereich. Und ich muss sagen, jetzt mit meiner neuen Arbeit hilft es mir sehr, Sportler gewesen zu sein. Das heißt, früher wurde ich ja bezahlt, um mich zu bewegen. Und wenn ich zu Hause war, habe ich eigentlich jeden Tag eine neue Tour ausgesucht, eine neue Bergtour, eine neue Mountainbike-Tour und kenne deshalb die Gegend sehr gut. Ich sage jetzt nicht, dass ich auf jedem Berg gewesen bin, aber auf fast allen. Und das hilft jetzt natürlich sehr, wenn ich meine Gäste die Touren plane. Also jemand sagt, er möchte 2 Stunden wandern, 3 Stunden wandern. Einer sagt, er hätte gerne eine 100 Kilometer Mountainbike-Tour und ich kenne halt die Gegend. Und das hilft mir sehr und ich denke, das ist ein großer Pluspunkt für uns und auch ein Grund dafür, dass viele Gäste immer wieder zu uns kommen.
Und eigentlich störe ich dich ja gerade mit meinem Interview bei den Vorbereitungen, bevor es eigentlich so richtig bei euch losgeht. Hast du denn dann überhaupt noch Zeit, auch mal einen Blick im Moment auf den Giro d'Italia zu blicken?
Oh, sehr, sehr wenig, sehr wenig. Am Nachmittag bin ich selbst mit dem Fahrrad unterwegs oder jetzt auch schon mit den ersten Bergtouren. Ich nutze jetzt die Zeit wirklich intensiv, bevor dann die ersten Gäste kommen, mich selbst zu bewegen. Also ich bin jetzt mit meinem Freund oder mit meiner Frau fast jeden Tag irgendwo in den Bergen oder unterwegs. Von dem her schaue ich mir die Etappen an, am Abend nur eine kurze Zusammenfassung oder so, aber auch nicht jeden Tag. Also zurzeit bin ich selbst mehr sportlich aktiv unterwegs als vor dem Fernseher.
Roland Clara, Hotelier und Inhaber des gleichnamigen B&B Boutique Hotels Clara in Reischach, Südtirol. Herzlichen Dank und euch eine gute Saison. Und dann schauen wir mal auf die ersten Etappen des diesjährigen Giros. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist gerade erst die 7. Etappe gestartet worden. Also 6 Tage Italien-Rundfahrt liegen mit Ergebnis hinter uns. Carsten Miegels im Gespräch mit Rolf Aldag und Bernie Eisel. Und dabei schaut Rolf Aldag als Sportdirektor bei Bora-Hansgrohe zunächst auf sein Team.
Ja, aus Teamperspektive läuft alles total super. Also 3 Kapitäne sind noch vorne mit dabei, Etappensieg, Bergtrikot, alles top. Aus Fansicht ist es so, dass man sagt, man hat natürlich so ein bisschen ein paar Etappen dabei gehabt, wo jetzt halt sagst, na gut, ein bisschen zügiger würde auch gehen, ein bisschen mehr Spannung würde auch gehen. Das ist aber dem geschuldet, dass natürlich hinten raus so schwer sind, dass, glaube ich, alle auch ein bisschen Angst vor der zweiten Hälfte des Giro halt haben. Und die Sprints sind dafür umso spannender. Also insofern kommt man auf seine Kosten und ist halt sehr unterschiedliche Rennfahrer, eben mit Siegern wie Cavendish, aber dann auch mit jungen, frischen Siegern wie Lennart Kemner. Macht Spaß zuzuschauen und wird noch brutal hart, aber auch sehr spannend.
Lennart Kemner haben wir gesehen mit seinem wirklich grandiosen Etappensieg, hat sich dann noch das blaue Trikot geholt als bester Bergfahrer. Ist das eine Option für ihn, dass er vielleicht noch diesen 3 Wochen mit diesem Trikot nach Hause fährt oder ist er da vielleicht noch nicht in der Lage dazu, weil ja gerade die letzte Woche, die brutale, schwere Woche noch kommt?
Ja, es könnte noch so ein bisschen darauf hinauslaufen, lässt man ihn. Das heißt, wenn er natürlich dieses Trikot holen will, muss er entweder ganz, ganz vorne mitfahren können oder noch in Fluchtgruppen auf Bergetappen gehen. Und nachdem wie er jetzt am Ätna gewonnen hat, weiß ich halt nicht, ob das Peloton nicht ein bisschen allergisch reagiert, wenn Lenny Kemner wieder attackiert und in eine Gruppe geht. Oder sieht man ihn jetzt so als Gefahr, dass man ihn nicht mehr fahren lässt?
Wie sieht's denn aus im Team Bora-Hansgrohe, wenn man jetzt die komplette Mannschaft nimmt und da muss man wirklich alle Fahrer mit einbeziehen? Die sehen ja sehr danach aus, als würden sie wirklich extremst zusammen harmonieren, miteinander arbeiten. Wenn man alleine die Bergetappen nimmt mit Emanuel Buchmann, mit Jay Hindley und Wilco Keldermann, das sah ja wirklich schon klasse aus. Ich müsste weit zurückdenken, bei einer Grand Tour sicherlich nicht, ob ich das schon mal bei Eintagesrennen oder auch bei kleineren Rundfahrten dieser Form gesehen habe.
Ja, ist ja so ein bisschen der Weg zu sagen, wir halten es offen und wir unterstützen uns gegenseitig und am Ende können wir alle uns in die Augen gucken und sagen, dann für den Besten wird dann halt gefahren und versuchen halt irgendwo auf dem Podium rauszukommen. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil wir sind noch ganz am Anfang. Also im Moment sieht es natürlich alles super aus, aber genau das ist ja die Kunst von einer Landesrundfahrt, eben nicht zu euphorisch zu werden, zu früh zu viel reinzuschmeißen. Sachen erledigen sich hinten raus immer ein bisschen von alleine. Das ist dieses Self-Solving Problems, was ein Luxusproblem ist, zu sagen, wir haben halt 3 vorne, aber es dauert eben noch eine ganze Weile, bis wir wirklich in der entscheidenden Phase des Giro sind.
Bernie, dann komme ich noch kurz zu dir.
Ja. Ja, von Bora-Hansgrohe Seite extrem gut. Lennart Kemner, auch alle anderen, ja, die animieren das Rennen. Von den anderen, da haben wir 2 Etappen gesehen, die waren nicht so animierend, glaube ich. Aber trotzdem, es ist der Giro d'Italia. Wir wissen, wie viel noch auf die Fahrer zukommt. Vor allem das Wochenende, das erste Wochenende ist knüppelhart. Das, ja, mal sehen, wer dann wirklich auch schon das rosa Trikot anziehen will. Das kommt ja auch noch immer dazu. Rosa ist natürlich, bringt Ruhe in der Mannschaft, aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Vor allem im Hinblick auf die dritte Woche. Da sollte man noch genügend Körner in der Mannschaft haben und genug Motivation. Wenn man die jetzt schon in den ersten 10 Renntagen da investiert hat, dann wird es ein langer Giro. Deswegen bleibt dabei, konservativ fahren und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen haben wir vielleicht auch 2 entspanntere Etappen gesehen.
Genau, darauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen. Wir haben bisher 6 Etappen beim Giro d'Italia gesehen, 3 Massensprints. Die erste Etappe, die von Mathieu van der Poel gewonnen wurde, war zwar auch in einer gewissen Form Massensprint, aber ein komplett anderes Finale, weil wir dort am Ende eine 5 Kilometer lange Steigung hatten. Wie siehst du die Massensprints beim Giro mit den jeweiligen Siegern? 2-mal Arnaud Demare, 1-mal Mark Cavendish?
Ja, richtig gut. Das ist, wir sehen die Creme de la Creme der Sprinter am Start beim Giro d'Italia. Die matchen sich jeden Tag, sind wirklich Rad an Rad. Fast an jeden Tag. Ein Tag ist der vorne, ein anderer. Aber Arnaud Demare hat bewiesen, vor allem mit seinem 2. Etappensieg, dass er vielleicht einen Gang mehr fahren kann als die anderen. Der ist mit derzeit der Schnellere, spricht aber jetzt auch noch für die nächsten Etappen, Sprintetappen, weil die 2 kleinen Männer, Caleb Ewan und Mark Cavendish, wenn die jetzt auf ihn schauen und sagen, okay, ihr habt den besten Zug, 2 Etappen gewonnen, jetzt liegt es an euch, jetzt müsst ihr die Arbeit leisten und vor allem den Sprint anfahren und dann vom Hinterrad kommen, kann sich das ganz schnell wieder ändern.
Du warst ja oft genug selber als Ex-Profi, als Profi in dieser Sprintvorbereitung. Welche Mannschaft ist deiner Ansicht nach die beste in der Vorbereitung des Sprints? Ist es Groupama FDJ um Arnaud Demare, weil er 2-mal gewonnen hat?
Die haben eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube aber auch, dass die anderen da ein bisschen noch zusammenfinden werden, die Taktik ein bisschen verändern werden. Wir haben Thomas de Gent gesehen, viel Arbeit geleistet, vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen hat er im Finale dann gefehlt. Dieser Mann fehlt dann. Das Gleiche bei Quickstep Alpha Vinyl, mussten oft zu früh gehen. Die werden sich jetzt auch mal ein bisschen zurücksetzen können und sagen, Francis Desjeux oder Groupama FDJ, ihr habt das 2 gewonnen, jetzt liegt es an euch. Ihr müsst die Arbeit leisten, ihr müsst hinfahren, ihr habt das Maglio Ciclamino, das Punkte-Trikot. Deswegen wird sich das ein bisschen ausgleichen, glaube ich.
Und das war die 116. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Episoden, die gibt's zum jederzeit Nachhören, auch auf unserer Internetseite www.windkante.org. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Giro d'Italia. Viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.